Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jetzt wollen wir nicht auf diesen Tag zurückblicken, sondern auf das ganze Jahr, auf die Opernszene 2022. Same procedure as every year, könnte man meinen, doch nicht ganz. Es war, wenn man so will, ein Jahr des Übergangs. Die Pandemie war auch in der Kultur ein großes Thema, beim Singen und Musizieren sowieso. Und doch gab es auch so etwas wie eine Opernnormalität 2022. Und deswegen können wir auch am Ende des Jahres sinnvollerweise fragen nach den wichtigen Aufführungen, nach den wichtigen Künstlerinnen und Künstlern, die den Blickpunkt vielleicht ein bisschen erweitert haben, fragen auch nach den Operndebatten, die diskutiert wurden. Und unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs ist aus München zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Gab es denn ein Thema, eine Debatte, die die Opernszene in diesem Jahr besonders beschäftigt hat?
Es gab mehrere. Es gab natürlich die Debatten, die schon einige Jahre jetzt laufen, über die anstehenden Sanierungen mancher Häuser. Also Stuttgart ist da natürlich ganz im Zentrum. Aber auch in München beispielsweise gibt es Bedarf. Da wird es in 2 Jahren eine längere Sommerpause geben. All diese Dinge, die zum Teil auch natürlich mit Sachen der Corona-Krise zusammenhängen, Projekte, die liegen geblieben sind etc. Auch Frankfurt war da ein Thema. Das zog sich durch. Kulturpolitisch gesehen, denke ich, die heißeste Debatte war um den griechisch-russischen Dirigenten Theodor Korenzis. Der ist ja seit einiger Zeit sehr umstritten. Er hat dieses Ensemble Musik Eterna, mit dem er sehr erfolgreich ist. Das aber sitzt in Russland und wird auch finanziert, eben überwiegend von russischen Geldgebern. Und dadurch ist er in die Kritik geraten, auch weil er sich eben überhaupt nicht geäußert hat bis jetzt zum Krieg, auch zu den Geldgebern seines Ensembles. Und da hat sich doch eine Änderung ergeben, dass eben Musik Eterna weitestgehend keine Rolle mehr spielen wird im nächsten Jahr. Und in den nächsten Jahren, denke ich, bei uns im Westen. Der Gipfelpunkt waren noch einige Äußerungen von Musikerinnen und Musikern des Ensembles, die zum Teil sich lustig gemacht haben über die, ja, vielleicht eben anstehende Energiekrise in Deutschland. Friert mal schön, in diese Richtung wurde da gepostet. Mhm. Und es gab auch einige Pro-Putin- und Pro-Kriegs-Posts. Das ist dann aufgeploppt. Und jetzt wird es so sein, dass Korenzis erstmal weitermachen kann mit einem neuen Ensemble namens Utopia, bei dem eben westliche Gelder drin sind, aber auch einzelne Mitglieder von Musik Eterna auftauchen. Das heißt, das ist eine spannende Geschichte, die uns, denke ich, auch im nächsten Jahr weiter beschäftigen wird. Und eine Sache, die ich selber miterlebt habe im Sommer, war die Erkrankung von Daniel Barenboim, dem es nicht gut geht, der aber jetzt in ein paar Tagen immerhin Beethovens 9. wieder dirigieren will mit der Staatskapelle Berlin. Er war im Sommer so krank, dass er eigentlich nicht hätte auftreten sollen, denke ich mal. Und das hat er aber unbedingt durchsetzen wollen, sodass wir ein sehr gespenstisches Konzert erlebt haben bei den Festspielen dort. Eigentlich das unangenehmste Konzerterlebnis, das ich bis jetzt je hatte, weil man einfach merkte, da ist jemand, der überhaupt nicht mehr orientiert ist. Und das war eine zweite Debatte in diesem Jahr.
Und dann natürlich die Frage nach der Pandemie, den Auswirkungen der Pandemie. Gab es denn noch weiteren Zuschauerschwund, der ja auch schon im Jahr zuvor zu beobachten war?
Das sieht man immer wieder und ich bin dann doch überrascht, wenn man auf die Auslastungszahlen mal schaut, also auf die kommunizierten Auslastungszahlen bei manchen Häusern. Das ist ja auch im Schauspiel der Fall. Ich schaue immer mal ganz gerne auf den Vorverkauf und wenn man das ein paar Tage vorher eben macht und auch noch am Aufführungstag selber, sieht man zum Teil wirklich erschreckend freie Reihen. Mir ist das besonders bei der Wiener Staatsoper aufgefallen, in Repertoireaufführungen, auch selbst bei Opernklassikern, das war alles leer, also sehr, sehr viel im Parkett, auf den teuren Plätzen. Das ist wichtig für die Eigenfinanzierung, aber auch an anderen Häusern jetzt in Deutschland etwa ist mir das aufgefallen. Und wir haben nach wie vor dieses große Problem, dass wir nicht genau wissen, woran liegt es. Sind es wirklich Leute, die das als verzichtbar inzwischen sehen, weil sie sich umgestellt haben einfach und sagen, ach, vielleicht hören wir lieber Musik aus der Konserve und gehen nicht mehr ins Haus, das kostet ja auch etwas. Also ist es so ein bisschen laissez-faire oder ist es die Angst nach wie vor vor Ansteckung etc.? Also das sind alles noch offene Fragen.
Lassen Sie uns über das Repertoire sprechen, das Opernrepertoire Wagner, 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 Land auf, Land ab. Nicht nur in Bayreuth oder in München, auch in Budapest, in Stuttgart, in Berlin. Gab es denn, Herr Fuchs, unter den vielen Neuproduktionen auch spannende neue Sichtweisen?
Ja, und ganz unterschiedliche. Stuttgart hat ja dieses Konzept, dass der Ring von unterschiedlichen Teams in Szene gesetzt wird. Und da besonders nochmal, dass man die Walküre, den zweiten Teil des Rings, dass den auch noch drei Teams, also jedes Team für einen Aufzug, dass jedes Team einen Aufzug macht. Also da versucht man wirklich die Heterogenität zu betonen. Das hat auch für Kritik durchaus gesorgt. Ich finde das aber mal einen interessanten Ansatz, weil, da sind wir schon beim Punkt, es gibt ja kaum Ringdeutungen in den letzten Jahren, finde ich, die wirklich überzeugen. Also Dimitri Tscherniakow in Berlin, das war ein Ring, der sehr spannend aus meiner Sicht war, bis in den Siegfried hinein und dann so langsam verplätscherte, vor allen Dingen in der Götterdämmerung. Da war die eigentliche Geschichte, dass Christian Thielemann eingesprungen ist, eben für den erkrankten Daniel Barenboim, und das ein fantastisches Hörerlebnis auf jeden Fall war. Aus meiner Sicht total gescheitert ist im Sommer Bayreuth der Ring von Valentin Schwarz. Das war wirklich völlig zerfranst und verzettelt. Und im Moment finde ich fast am spannendsten, neben so einzelnen Wagner-Aufführungen auch noch außerhalb des Rings, finde ich, was Andreas Homoki und der Dirigent Noseda in Zürich machen, die einen Ring gestalten, der wirklich handwerklich tipptopp ist und der vor allen Dingen die Geschichte nacherzählt, ohne ganz neue Bilder zu erfinden. Und das gelingt aber auf eine so interessante Weise in so vielen Details, dass man da eben wahnsinnig gerne am Ball bleibt.
Stichwort tipptopp. Herr Fuchs, haben Sie denn 2022 eine Opernsternstunde erlebt? Oder vielleicht, es muss ja nicht immer gleich eine ganze Stunde sein, vielleicht nur einen magischen Opernmoment, an den Sie sich sehr gerne erinnern?
Also da gab es schon mehrere. Ich finde es extrem spannend, was die Oper Bonn im Moment macht, die ja auch schon in der späten Pandemiezeit, als man wieder aufgesperrt hat, sehr sperrige Stücke geboten hat. Ein Feldlager in Schlesien von Meyerbeer zum Beispiel, begleitet von einem riesigen Programmbuch. Da wird wahnsinnig viel philologische Arbeit geleistet. Und überhaupt setzt Bonn eben auf diese Raritäten und auf Wiederaufführung. Das ist ein Aspekt. Sehr überzeugend fand ich in Basel zwei Produktionen, Einstein on the Beach von Philip Glass. Das hat Susanne Kennedy, die ja eigentlich Schauspiel macht, in Szene gesetzt mit ihrem Team als eine begehbare Musiktheaterinstallation. Wirklich die Sinne erweiternd, fast so ein legaler Drogenrausch war das. Und Christoph Marthaler, ein Regisseur, den ich im Opernfach in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so geschätzt habe, der hat einen phänomenalen, dekonstruktivistischen, kann man sagen, Freischütz in Basel präsentiert. Also auch Basel ist ein Haus, das im Moment, finde ich, zu Recht für Aufmerksamkeit sorgt.
Über diese Aufführung, die Sie hier im Schnelldurchgang Revue passieren lassen, Herr Fuchs, haben wir hier in Fazit im Laufe des Jahres selbstverständlich alle einzeln auch berichtet. Gab es denn so etwas wie ein Opernhaus des Jahres? Ich meine, die einzelnen Produktionen, das ist ja schön und gut, wenn die gut sind, aber eine Leistung eines Opernhauses ist ja auch der Spirit, der dort herrscht, und das ganze Klima.
Ja, also bei der Umfrage der Zeitschrift Opernwelt, da bin ich auch dabei, da ist Frankfurt wieder auf dem ersten Platz gelandet.
Mal wieder.
Man muss sagen, dass die Repertoirepflege und vor allen Dingen das Sängerensemble dort derart gut ist, dass es schon gerechtfertigt ist. Auch wenn Sie zu Recht sagen, mal wieder, ist klar. Also auch Frankfurt ist, denke ich, ein Haus, in das man sehr beruhigt immer fahren kann und fast nie enttäuscht wird. Ansonsten hätte ich eben eher diese kleineren Häuser und eher kleine Events. Es gab auch natürlich große Ärgernisse, immer wieder zum Beispiel die Trojaner in München an der Staatsoper, die von Christoph Honoré, dem Filmregisseur, wirklich völlig verschenkt wurden. Das sind dann eher die Minuspunkte, aber es gibt in dem Jahr oder in dieser Saison für mich ein Haus, bei dem jetzt wirklich alles neu ist und mich kommt, also ein Haus, das mich neu überzeugt sozusagen, außerhalb von Frankfurt eigentlich nicht.
Nochmal Stichwort Frankfurt, da muss man natürlich auch über die Kontinuität sprechen. Auch das ist ja eine Qualität, und diese Kontinuität, die wird verkörpert durch Bernd Löbe.
Ja, und der ja noch ein paar Jahre amtiert, der ist jetzt gerade 70 geworden. Das Haus wird ja saniert oder umgebaut, das ist immer noch nicht ganz klar, oder neu gebaut. Und da will er also auch weitermachen. Ich finde das auch total richtig. Also da sollte man wirklich so ein Winning-Team nicht austauschen. Und Löwe leitet auch die Tiroler Festspiele in Erl. Das ist insofern auch ganz witzig, weil manche Produktionen aus Frankfurt dort gespielt werden und umgekehrt. Er dort aber auch ein spezielles Repertoire dort versucht zu etablieren, das nicht so publikumswirksam ist. Das merkt man im Moment leider an den Auslastungszahlen. Aber auch da sind diese beiden Standbeine von Bernd Löwe, finde ich, wirklich eine gute Sache.
Also seit vielen Jahren wirklich zu loben, die hervorragende Arbeit des Intendanten Bernd Löwe. Gibt es denn, Herr Fuchs, ein Opernereignis? Und jetzt blicken wir mal voraus. Ein Opernereignis im kommenden Jahr, auf das Sie sich schon freuen oder das Sie mit ganz großer Neugierde gar nicht erwarten können?
Ich finde schon spannend, dass man in Bayreuth einen Parsifal macht mit Augmented Reality. Jay Scheib, amerikanischer Künstler und auch Wissenschaftler in diesem Bereich, wird das machen. Da ist im Moment der Wermutstropfen, dass es also nur 330 dieser VR-Brillen geben soll. Das Haus hat bekanntlichermaßen deutlich mehr Plätze. Da muss man gucken, wie das technisch funktioniert. Aber sowas ist durchaus innovativ, also kann durchaus innovativ sein. Und ich freue mich ansonsten auf eine Uraufführung in Frankfurt wieder, Blühen von Vito Juray mit dem Text von Händel Klaus. Das wird jetzt schon im Januar sein. Und überhaupt bin ich ja jemand, der eher, muss ich sagen, in die neue Musik geht, als in die 10. Zauberflötenaufführung. Und da bietet die neue Saison auch wirklich die ein oder andere Aufführung.
Das Opernjahr 2022 mit einem kleinen Ausblick auch auf 23. Ein Rückblick war das von unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Abend. Heute war das vermutlich ein Abend ohne Oper mal.
Absolut, muss ich sagen, auch ohne Weihnachtsmusik. Das hatte ich in den letzten Tagen bereits vorgehört gleichsam. Und in den nächsten Tagen geht's unter anderem aber dann schon weiter, nämlich die Tiroler Festspiele Erl, die genannten. Die stehen wieder auf dem Programm. Also auch zwischen den Jahren nimmt der Premierenreigen nicht ab.
Herr Fuchs, Dankeschön.
Vielen Dank.